Offenbarung Kapitel 2. Und die Bibelstelle heute Morgen ist Verse 12 bis 17. Verse 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Das letzte Mal, dass ich in den USA war, da haben meine Töchter mir gesagt, Papa, du bist so deutsch geworden und du merkst es ja nicht. Wenn du in einem Gebiet lang genug wohnst, dann wirst du dich immer mehr der Kultur anpassen. Es kommt dir immer mehr normal vor und du wirst geändert dadurch. Der Kirchenhistoriker Kenneth Scott Lutterett schrieb, dass wo auch immer das Christentum sich etabliert hat, wurde die Kirche von der Kultur und vom Lande in dem Lande geändert. Dass die sieben Gemeinden, die wir in Kapitel 2 und 3 von der Offenbarung, dass sie von den Städten, wo sie zu Hause waren, beeinflusst waren, das ist klar. Vor allem wurden 5 von diesen Gemeinden von der Umgebung stark beeinflusst. Und heute geht es um Pergamon, das ist die dritte dann in diesem Gebiet. Oh, wir versuchen es, oder? Ja, gut, schön, okay. Dann, wir sind vorbei. Gehen wir zu dem Nächsten. Danke. Ja. Und es gibt für jede Gemeinde eine, oder von jeder Gemeinde eine Lektion, die Jesus Christus zu uns gibt. Und die Lektion, die wir von Pergamon bekommen, ist, dass eine Gemeinde rein bleiben soll. Bei Ephesus haben wir gelernt, eine Gemeinde soll leuchten. Von Smyrna haben wir gelernt, trotz Verfolgung, eine Gemeinde soll treu bleiben. Und hier bei Pergamon, trotz Einfluss aus der Kultur, eine Gemeinde soll rein bleiben. Und bis jetzt habe ich immer wieder betont, es ist für Gott wichtig, was du über Jesus denkst. Und jetzt möchte ich das mal umdrehen. Und als Gemeinde sollen wir dann die Frage stellen, was denkt Jesus über mich? Als Christen sollen wir die Frage stellen, was denkt Jesus über mich? Das ist ja mal interessant, oder? Denn immer wieder denken wir, was denkt er über mich? Was denkt sie über mich? Oder was denkt diese Gruppe über mich? Aber noch viel wichtiger als all diesen Dingen ist die Frage, was denkt Jesus über mich? Und wir bekommen die Antwort hier in Offenbarung Kapitel 2, diese Geschichte oder diese Botschaft an Pergamon. Das, was Jesus weiß. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Ich denke, wir können noch ein Bild mal anschauen. Das ist ein Modell von Pergamon damals. Da kriegt man eine Idee von der Stadt damals. Das kann man im Pergamon-Museum sehen. Allerdings, das, was ich neulich gelesen habe, ist, dass zumindest diesen Teil von dem Pergamon-Museum zu ist. Du kannst es nicht mehr besuchen, weil sie viel Reparatur machen. Aber so ungefähr sah es aus an der Spitze von der Stadt auf den Berg mal. Pergamon war die Hauptstadt von Provinz Asien. Alle diese Gemeinden, die wir in Offenbarung Kapitel 2 finden, sie waren die Provinz Asien von Rom in Kleinasien. Früher war Pergamon ein Königreich. 133 vor Christus übergab der König Attalus sein Königreich an den römischen Reich, denn er wusste, dagegen zu stehen, das werde ich nicht gewinnen. Ich werde einfach mein Reich zu Rom widmen. Und dafür dann seine Stadt hat sehr viel zugute bekommen und das wurde dann die Hauptstadt von dem Provinz Asien. Es war dann die Hauptstadt, auch in der Zeit von Offenbarung. Pergamon hat einst eine Bibliothek von 200.000 Büchern. Das war riesig für die damalige Zeit. 200.000 Büchern. 180 vor Christus, aus welchem Grund wie immer, hat der König Ägyptens alle Papyruslieferungen nach Pergamon verboten. Und jetzt kein Papier mehr. Nächstes vielleicht. Not macht erfinderisch. Die Stadt hat ein neues Schreibmaterial entdeckt, Pergament. Und das ist aus Tierhaut. Bücher wurden weiter produziert, eigentlich Bücher, die eine noch längere Ausdauer hatten, als was sie vorher gebraucht haben. Und davon gibt es immer noch viele Exemplare. Von Pergament kommt den Namen Pergamon. Und dann lesen wir, dass Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Was soll das heißen, Thron des Satans? Es gab sehr viel Abgötterei in Pergamon. Ein Tempel war da zu Asklepios, ich habe immer wieder Probleme mit den Namen. So viel Griechisch, die ich verstehe, ich habe Probleme mit diesen Namen. Asklepios, das ist es, Asklepios. Und er war der Gott der Heilung. Er wurde von einer Schlange symbolisiert, was eigentlich schon verdächtig klingt, oder? Menschen lagen in dem Tempel nachts, um geheilt zu werden. Der Kaiser Augustus war immer wieder dort in Pergamon, um Heilung zu bekommen in diesem Tempel. Und eins, was dort geschah, war, dass nachts kamen Schlangen, die nicht giftig waren, und sie gleiteten über die Menschen, die dort lagen. Stellt euch vor, das war die Heilungsmethode damals. In einer Stadt, die hochgebildet war. Wenn wir verstehen wollen, von woher kommt moderne Medizin, da müssen wir verstehen, es kam nicht von der Aufklärung. Es kommt nicht davon, weil Menschen aufgehört haben, an Wunder zu glauben. Es kommt nicht davon, weil Menschen säkular geworden sind. Die moderne Medizin, und es ist gut belegt, die moderne Medizin, ob wir von Krankenhäusern oder von Medizin von Ärzten, wie wir das heute erleben, das kommt aus dem christlichen Glauben. Von daher ist es gekommen. Der Mensch hat Wert. und Gott hat ihn geschaffen. Der wichtigste Tempel in diesem Hochburg der Gottesdienst, und jetzt brauche ich noch eins, war der Zeus-Altar, was man in dem Pergamon-Museum sehen könnte, so wie ich das verstehe, jetzt nicht mehr. Das wurde in Ende des 19. Jahrhunderts ausgegraben und ist heute in Berlin. 35 Meter breit, 33 Meter tief. Hoch, also das allerwichtigste Tempel von diesem Hochburg von Götzendienst in Pergamon. Der Sitz Satans, der Thron Satans. Ob das der Thron ist, das kann ich nicht sagen, aber in all diesen Anbetungen, das hieß der Thron Satans in Pergamon. Das ist faszinierend, dass in der Zeit das Evangelium so effektiv war, dass in dem Hochburg von Abgötterei, Thron Satans, eine Gemeinde gegründet wurde. Ist das nicht faszinierend? Öfters denken wir, in dem Gebiet schaffst du es nicht. Und dann hören wir, jemand hat Gott gebraucht, um dort eine Gemeinde zu gründen. Das Evangelium ist kräftig. Nächstes Bild bitte. Mit Absicht wurde 1937 die Tribüne für den Zeppelinfeld gebaut. Das nach dem Muster von diesem Zeus-Altar, wo Satans Thron ist. Adolf Hitler wollte zuerst die Juden auslöschen und danach die Christen. Der Konflikt zwischen unseren Glauben und anderen Religionen oder Ideologien, das hat nicht aufgehört. Das geht weiter. Das nächste, das wir mal betrachten wollen, ist, dass sie zu ihrem Glauben festgehalten haben. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Du hältst meinen Namen fest, das heißt, der Glaube war echt. Trotz all dem, was geschehen ist, trotz dieser Kultur, Hochburg der Abgötterei, du hältst meinen Namen fest, das heißt, die Bibellehre, die gelehrt wurde, der Glaube, der festgehalten wurde, das blieb treu. Und die Menschen in dieser Gemeinde, Jesus wollte sie bezeichnen als Menschen, die zu ihm treu stehen. Der Glaube war echt. Es wird öfters gesagt, du glaubst das, weil du hier in Europa aufgewachsen bist. Oder du glaubst das, weil deine Eltern fromm waren, Christen waren. Einmal hier in Nürnberg saß ich mit jemandem zusammen, jemanden, den ich nicht kannte. Ich habe einfach ein Gespräch mal angefangen mit ihm. Und wir haben über den Glauben gesprochen. Er hat mir erzählt, dass er zwischen Atheist und Agnostiker irgendwo steht. Und ich habe von seinen Gedanken über Christentum, über Glauben überhaupt zugehört. Und dann habe ich gefragt, darf ich etwas Kurzes von meinem Glauben erzählen? Dann habe ich erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin. an den Herrn Jesus Christus. Und dann war seine Reaktion, ja, ich glaube, dass sie soll einen Glauben haben, weil ihre Eltern, sie soll aus einem Elternhaus kommen. Aber ich bin eher Agnostiker oder Atheist, dann hat er erzählt, was er denkt. Und ich habe einfach zugehört. Und zum Schluss habe ich gesagt zu ihm, und das ist, weil sie aus einem atheistischen Elternhaus kommen, oder? Oh nein, meine Eltern gehören zu der evangelischen Kirche. So bin ich aufgewachsen. Und ich bräuchte gar nicht sagen, es hat einen Klick in seinen Kopf gemacht, das könnte ich merken. Aber ich habe dann gesagt, sie haben ihre Entscheidung getroffen. Ich habe genauso meine Entscheidung getroffen und die war echt. Das war ein echter Glaube in Pergamon. Es war nicht, weil die Eltern gläubig waren. Die Eltern waren völlig ungläubig. Es war nicht, weil diese Stadt richtig christlich war. Es war das Gegenteil. Die Kultur bestimmt meinen Glauben nicht. Das müssen wir wirklich ergreifen. Es ist wichtig für uns als Christen zu verstehen. Heute ist das ein ganz wichtiges Prinzip zu beherzigen. Die Kultur bestimmt nicht meinen Glauben. Jesus Christus bestimmt meinen Glauben, auch heute. Du hältst meinen Namen. Also zuerst merken wir, der Glaube war echt. Zweitens, du hältst meinen Namen, der Glaube war dauerhaft. Antipas wurde, also viele wurden verfolgt und dieser Mann wurde getötet. Es gibt auch Tradition von diesem Mann. Grausam ermordet wegen seines Glaubens. Und die Gemeinde hat nicht aufgehört zu glauben. Sie blieben fest, trotz solcher Bedrohungen. Verfolgung kann den Glauben weder enden noch auslöschen. Es gibt andere Probleme, die viel, viel gefährlicher sind als Verfolgung. Der Kirchenvater Tertullian sagte, das Blut der Märtyrer ist Samen der Gemeinde. Im heutigen Belgien, 1568, gab es ein Ehepaar, Claudine Levetri und ihr Ehemann. Und sie waren Wiedertäufer. Und es war gewusst, dass das ist dann so weitergekommen bis zu dem Stadtrat. Und der Stadtrat ist entschieden, weil der katholische Glaube herrschte in dem Gebiet. Sie sind entschieden, denen zu verhaften. Und Verhaftung hieß dann wahrscheinlich Hinrichtung. Sie haben gehört, was los war, und der Ehemann ist mit drei von den Kindern rausgegangen, aber sie musste zurückgehen, und dann, als sie rausging, war das zu spät. Sie wurde verhaftet. Und sie hatte den Glauben nicht verneint. Sie hat gesagt, nur Christus kann mich retten. Und deswegen habe ich Glaubenstaufe gehabt. Und so wurde sie dann zum Tode verurteilt am Scheiterhaufen unterwegs. Und es ist gesagt, sie hat eine wunderbare Stimme. Unterwegs ist sie auf den ganzen Weg mit Freude im Herzen, hat sie gesungen. Nach ihrem Tod kam ihr Ehemann zu einem Ehepaar, und der Mann war Müller. Die kannten ihn und sie konnten es nicht verstehen. Warum hat diese Frau dieses getan? Wir kennen das Ehepaar. Das ist eine gute Familie. Warum ist sie so wahnsinnig geworden? Und sie haben ihm immer wieder Mitteilungen gegeben, weil sie ihn kannten und wussten, er musste sich verstecken. Sie haben ihm immer wieder Mitteilungen gegeben, was mit ihr passiert ist. Und dann an dem Tag, nachdem sie gestorben ist und das Ehepaar, Müller-Ehepaar war dabei, sie haben es denen mitgeteilt. Sie haben gesagt, das können wir kaum verstehen. Sie ist so mutig gestorben, so mit Frieden gestorben, so einem Tod. Aber das, warum sie so in der Richtung denken musste, das können wir nicht ergreifen. Und dann hat der Mann gesagt, diesen Glauben habe ich auch. Und er hat denen das Evangelium erklärt, wie sie auch Vergebung der Sünden durch Jesus Christus bekommen können. Und die zwei haben sich bekehrt. Das Blut der Märtyrer ist Samen der Gemeinde. Der Glaube wird nicht durch Verfolgung zerstört. Was Jesus sagt, was er weiß, und jetzt mal, was Jesus denkt. Er hat solch ein Lob gegeben, und dann lesen wir in Vers 14, aber ich habe ein weniges gegeben dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Können wir noch ein Bild haben? Die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Verfolgung hat ihren Glauben nicht geändert. Sie blieben fest. Was hat Jesus gestört? Was ist das Hauptproblem? Was ist wirklich gefährlich für eine Gemeinde? Es gibt antichristliche Ideen, Elemente, die hineinschleichen in eine Gemeinde. Das war's. Und deshalb rügt Jesus die Gemeinde in Pergamon. Die Gemeinde tolerierte falsche Lehre und Unmoral, beides. Biliam war ein Prophet, dessen Geschichte im Buch 4. Mose zu finden ist. Wir werden es nicht aufschlagen. Er hat Moab und Midian beraten, wie sie Israel verderben könnten. Er ist zu dem König von Moab gegangen. Der König von Moab hat gesagt, verflug mal Israel. Und siebenmal hat er das versucht und es ist nicht gelungen. Gott hat zu ihm gesagt, du sprichst nur, was ich dir sage. Und jedes Mal stand er auf und er hat gesagt, ich kann nur sagen, was Jahwe mir sagt zu erzählen. Und jedes Mal war das ein Segen auf Israel, siebenmal ein Segen auf Israel. Aber er wollte immer noch einen Lohn bekommen. Und er sagte, ich kenne einen Weg, diese Leute zur Falle zu bringen. Durch Heirat, Gläubigen mit Ungläubigen, Nummer eins. Durch Unmoral, Nummer zwei. Durch Götzendienst, Nummer drei. Wir locken sie und dann werden wir sie von ihrem Gott distanzieren. Denn er kann diesen Unmoral nicht tolerieren. Er kann Abgötterei nicht tolerieren. 24.000 Israeliten starben wegen Unmoral und Götzendienst, den Biliam in Wege geleitet hat. Und Biliam wurde selber getötet. Pergamon Pergamon hat viel Abgötterei. Und dort gab es eine Gemeinde, die wirklich treu zu dem Herrn gestanden ist und zu deinem Wort treu gestanden ist. Aber dann gab es auch welche drin, die gemeint haben, ich bin Christ Und das heißt, ich bin gerettet. Und das heißt, ich kann ja tun, was ich für recht halte. Und sie sind dann zu den Festen von Götzendienst hingegangen. Und das war nicht nur dabei zu sein, wenn es so viel Abgötterei gegeben hat, das gab auch Unmoral in der Zeit. Und sie haben mitgemacht, haben gemeint, wir sind Christen. Wir sind bereits vergeben. Wir können das auch tun, was wir für recht halten. Die zwei Lehren passen aber nicht zusammen. Und die Gemeinde hat solchen Menschen toleriert. Ich finde, Geschwister, das ist die große Versuchung heute. Toleranz. Wir wollen nicht anders vorkommen. Wir wollen nicht als so gegnerisch vorkommen. Und deswegen dann sagen wir zu vielen Dingen ja. Du wirst als Christ gefordert zu sagen, dass andere Religionen auch wahr sind und die Wahrheit sprechen. Du wirst gefordert, den Lebensstil von allen anderen zu bejahen, auch wenn das Gotteswort direkt widerspricht. Und weil wir tolerant sein wollen, knicken wir ein. Jesus hat gesagt, ihr toleriert das, aber ich nicht. Und ich werde etwas unternehmen. Die Apostel waren nicht Märtyrer, weil sie gesagt haben, glaube an Jesus. Sie waren Märtyrer, weil sie gesagt haben, Jesus alleine rettet Menschen. Das war das Problem. Und wenn wir so zu diesem Glauben an Jesus Christus stehen, werden wir auch nicht nur Freunde haben, wir werden auch Feinde bekommen. Joseph Stoll, ehemaliger Leiter von Moody Bible Institute in Chicago, erzählt uns, dass als er 2002 zu einem Gebetstreff gegangen ist in Chicago, wo es vorher immer wieder von Jesus gesprochen wurde, an dem Tag ein Redner nacheinander kurz gesprochen und kein Wort von Jesus Christus. Er ahnte eine Änderung. Der Gastredner war von New York City Trinity Church, wo die zwei Türme runtergekommen sind, aber diese Kirche wurde nicht zerstört. Was alle gemeint haben, das war ein Wunder. Der Pastor von dieser Gemeinde war der Hauptredner von der Versammlung in Chicago. Und was er immer wieder behauptet war, ist, wir müssen unser Glauben ändern, egal was wir sind. Christen, Muslime, Juden und, und. Wir müssen unser Glauben ändern und unser Glaube nicht mehr exklusiv machen. Das heißt, nur du gehörst dazu. Und so ging es weiter. Und dann könnte er allmählich verstehen, warum der Name Jesus nicht vorgekommen ist in der ganzen Versammlung. Und als dieser Mann mit seiner Rede fertig war, standen alle auf und gaben großen Beifall. Und er sagte in sich selber, wenn ich aufstehe jetzt, dann kehre ich den Herrn Jesus den Rücken. Nein, ich bleibe sitzen. Und er war einer von den ganz wenigen, der sitzen geblieben ist. Das ist die Versuchung heute, Geschwister, Toleranz. Auch wenn das Falsche ist, da wollen wir keine Feinde haben. Wir wollen allen akzeptieren. Wir sind Christen. Wir gehören zu einem Glauben, wo die Einladung an allen Menschen geht. Kehre zu Jesus. Glaube an den Herrn Jesus, egal wer du bist, egal was dein Hintergrund ist, egal was in deinem Leben abgelaufen ist, du kannst der schlimmste Sünde sein. Jesus sagte, komm zu mir. Allen offen. Aber Christen sind nur die, die Jesus Christus angenommen haben. Und Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu dem Vater, als nur durch mich. So wird der Mensch gerettet und so alleine. Wenn wir das sagen, dann standen wir recht. Und Jesus sagt Amen. Hier ist sein Befehl dann in Vers, gut, ich habe es überlesen, okay. Vers 15, so hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Und vielleicht kann ich etwas dazu sagen auch. Noch eine Geschichte von einem Mann, der Pastor in einer Gemeinde war. Große Gemeinde, über 6000 Menschen in dieser Gemeinde. Und er hat die Lehre vertreten, keiner soll zu dir sagen, als Christ sollst du das tun oder das tun oder das tun oder das tun. Es kommt nur aus Gnade und nur aus Glauben. Und von daher, wenn du nicht motiviert bist, deine Bibel zu lesen, lese deine Bibel nicht, das wäre nur Gesetzlichkeit. Und solches hat er nicht nur seine Gemeinde, sondern ganz viele Menschen, auch Pastoren, gelehrt. Und sie haben es geschluckt. Seine Ehe hat geendet durch Unmoral. Sein Dienst hat geendet dadurch. Es gibt einen Lebensstil, das zu unserem Glauben passt. Und einen Lebensstil, das zu unserem Glauben nicht passt. Jesus sagte, toleriere das nicht. Er sagte, tut Buße, Vers 16, tut nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Ich möchte nur Kurzes sagen. Sie haben sie toleriert, sie haben sie nicht hinausgestoßen, die diese falsche Lebensstil, falsche Lehre gehabt haben. Sie haben nichts getan, einfach, okay, ihr gehört zu uns. Toleranz. Und er sagt, wenn du nichts unternimmst, werde ich kommen und ich werde Krieg führen. Hast du davon gehört, es gibt eine Gemeinde und jemand sagt, und du fragst, was ist dort los? Und jemand sagt, Krieg. Hast du irgendwann mal das gehört? Manchmal ist es, weil die Leute einander nicht ertragen können, aber manchmal ist es, weil etwas wirklich verkehrt ist in der Gemeinde. Und die Ältesten wollten gar nichts tun. Sie haben es toleriert. Ja, sie haben es nicht so gut empfunden. Und sie haben immer weiter die Bibel gelehrt, aber sie haben es toleriert. Nichts unternommen. Jesus sagte, okay, dann werde ich kommen. Und ich werde Krieg führen. Und das war am Anfang für mich ein bisschen schwierig zu verstehen, okay, wie sieht das aus? Aber ich denke, es sieht so aus. Da gibt es Kriege in manchen Gemeinden. Und es ist eben, ich sage nicht jedes Mal, aber manchmal ist es, weil falsche Lehre und Unmoral toleriert werden. Jetzt kriege ich, sagt Jesus. Dann schließlich gibt es eine Verheißung und wir kommen zum Schluss. Er sagt, wer ein Ohr hat, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manne geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Denke ich, hoffe ich. In den Tagen oder in der Zeit, damals, als dieses geschrieben wurde, haben Gruppen einen weißen Stein ausgegeben und das war dann der Eintritt für die Versammlung. Dann kommst du rein. Das war eine Methode damals. Und Jesus sagt, ich gebe dir einen weißen Stein, wenn du überwindest. Überwinden. Und man findet das immer wieder in alle sieben Gemeinden, oder? Wer überwindet? Das ist, was für dich und für mich wichtig ist. Wer überwindet? Es gibt manche Geschwister, und ich sage nicht, dass sie verloren sind, okay? Wir haben alle unsere Probleme, okay? Wir alle haben unsere Probleme. Keine von uns ist vollkommen. Aber man merkt immer wieder, manchmal für Christen ist es so schwer, das Richtige zu tun. Oder einen Dienst auf sich zu nehmen. Und es gibt diesen Grund, es gibt jeden Grund. Und man merkt, etwas ist in der Familie los. Okay, das ist vorüber und dann kommt der Nächste. Und das ist vorüber und dann kommt der Nächste. Und das ist vorüber. Und dann sieht man allmählich, für diese Person ist es leicht, überwunden zu werden. Das ist auf einer kleinen Ebene, okay? Er spricht dir von dem Glauben für die Ewigkeit. Wer überwindet, wird verborgene Mana bekommen. Mana heißt Engel, Speise und Eingang in seinem Reich. So haben wir die Frage jetzt heute. Folge ich den Jesus, der alles toleriert? Oder folge ich den Sohn Gottes, den ich in Gottes Wort finde? Wir wollen gemeinsam beten.